Tim Meyer hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft und ist ein echter Energieexperte. Wenn es um den Strommarkt geht, gibt es wenige Energieexperten wie ihn. Nach Elektrotechnikstudium und Promotion am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE hat er unter anderem beim Solarunternehmen Conergy und als Vorstand der Naturstrom AG gearbeitet. Heute berät er mit 3E-Punkt Energieunternehmen und analysiert globale Energietrends. Letztes Jahr hat Tim sein Buch Strom veröffentlicht. Darin schildert er die globale Energiewende als industrielle Revolution. So wie einst das Auto die Kutsche verdrängt hat, stellen heute erneuerbare Speicher und E-Autos die Märkte weltweit auf den Kopf. Tim, willkommen bei Tomondo, der Nummer 1 der Energiewende im Einfamilienhaus. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, ich würde ganz gerne einsteigen mit ein, zwei Zitaten, Tim. Und zwar fangen wir einmal hiermit an. Rückblickend vermisst niemand Kerzen als einzige Lichtquelle, Holzfeuer als einzige Kochgelegenheit, die Dampfmaschine, das Model T oder den Kachelofen. So ähnlich wird es in 20 Jahren auch mit dem Verbrennungsmotor und dem Gaskessel sein. An die heiße Liebe, mit der viele Menschen diese heute verteidigen, wird sich niemand mehr erinnern. Wer hat's geschrieben?
Klingt bekannt irgendwie, ich weiß auch nicht.
Tim Meyer in diesem Buch. Und jetzt interessant, zweites Zitat. In 10 Jahren werden wir zurückblicken, entweder auf ein Land, das seine Industrie verloren hat, oder auf ein Land, das Klimaschutz und Wohlstand vereint. Die Entscheidung fällt jetzt. Er hat es geschrieben.
Vom Geiste her auch ähnlich, kann aber auch jemand anders sein. Es gibt viele vernünftige Menschen hier im Land.
Ja, tatsächlich relativ ähnlich. Es ist Frau Reiche und Frau Reiche hat gestern einen Gastbeitrag quasi mit einer ähnlichen rhetorischen Finte wie du eingeleitet, in der sie eben sich einmal in die Zukunft versetzt hat und dann zurückgeschaut hat. Und die Frage ist natürlich im Grunde genommen, wie sollte die Zukunft unseres Energiesystems in den kommenden 10, 20 Jahren dann wirklich aussehen? Und was wir jetzt gerade in den letzten Monaten, Jahren natürlich erleben, ist ein fundamental Kampf um die Ausrichtung dieses Energiesystems.
Du hast ja richtig gesagt, es ist ein rhetorischer Kniff, den sie da auch macht in diesem aus meiner Sicht ziemlich unterkomplexen Artikel in der FAZ. Sie sagt ja in den einzelnen Sätzen sehr viele richtige Dinge. Ne? Ja. Also ja, die Energiewende ist zu lange nur mit Fokus auf Ausbau erneuerbarer Energien betrieben worden. Systemintegration, aber vor allem auch die Modernisierung, die Anpassung des Systems ist einfach vergessen worden. So. So und viele andere Dinge auch, die sie da sagt, erstmal so als einzelner Satz dahingestellt, ja richtig. Das ist aber nur eine Statusbeschreibung. Mhm. So. Die Frage ist ja, welche Analyse leite ich daraus ab und welche Maßnahmen ergreife ich zur Änderung? Und da sind wir dann wirklich völlig über Kreuz, weil sie ja mit diesen richtig klingenden Aussagen untermauern möchte, dass wir jetzt dringend bitte Energiewende abbremsen müssen, dass wir mehr Gaskraftwerke brauchen, all diese Dinge, die völlig unbelegt daher postuliert werden und wo wir gleich sicherlich drüber reden werden, wie viel ökonomischer Irrweg da auch drin steckt. Das ist der eigentliche Schaden, der aus meiner Sicht dem Land droht, weil, ne, du hast das Buch eingangs erwähnt, so eine industrielle Revolution, wie wir sie gerade erleben im Energiebereich, die kannst du nicht aufhalten. Mhm. Du kannst dich immer nur entscheiden, will ich auf der Gewinner- oder Verliererseite entstehen. Du rettest das Fax nicht durch eine Gegenwehr gegen das Internet. Ne? Du rettest auch die Dampfmaschine nicht gegen. Es ist alles nicht möglich. Und die gute deutsche Verbrennungstechnologie zu retten oder retten zu wollen gegen Elektrifizierung ist mit Ansage zum Scheitern verurteilt und katapultiert unsere Industrie und unser Land nur nach hinten.
Mhm. Sie ist natürlich nicht die Einzige, die in diese Richtung argumentiert. Das ist die politische Richtung. Wir haben natürlich auch auf der medialen Richtung, haben wir auch Vertreter, die in diese Kerbe einschlagen. Ich habe dir noch was Zweites mitgebracht. Zum Anfang hauen wir richtig rein. Und ich will dir das ganz kurz einmal vorspielen, auch relativ kurz. Und zwar vom Osterwochenende, als ich gerade dein Buch gelesen habe.
Fangen sich immer mehr diesem rot-rot-grünen Zeitgeist zu beugen. Und jetzt hat sie die ja 2011 mitgemacht bei der Energiewende. Die Energiewende war geisteskrank und ist bis heute geisteskrank. Und dann lese ich für mein neues Buch die Memoiren von Angela Merkel und sie sagt, bis heute war super. Und Greta und Luisa war alles super. Und der von mir extrem geschätzte Herr Altmaier sitzt dabei, Lanz, und verteidigt was kein Mensch verteidigen kann. Wir haben hier grünen Politiker, die sagen, nö, Atomkraft ist zu teuer verglichen mit regenerativen. Das ist richtig Märchenwissenschaft. So. Und dieser Unsinn also du siehst an dem, was Politiker immer noch erzählen, im Bundestag, auf ihren traurigen, beschissenen Social-Media-Kanälen, die haben sich einfach in Lügen eingerichtet und diese Lügen waren so lang zu Ende erzählt, bis uns das um die Ohren fliegt.
Wir hören jetzt auf mit den Zitaten gleich. Wen haben wir hier eben gerade gehört? Das war Ulf Poschardt. Ulf Poschardt, der sich etliche Male natürlich jetzt zur Energiewende geäußert hat. Und ich habe das mitgebracht, weil ich finde, es trifft den Ton ganz gut, den wir momentan vielerorts in den Medien, aber auch auf Social Media hören, wenn wir über die Energiewende sprechen. Und ich würde ganz gerne heute mit dir auch tatsächlich über die Art und Weise sprechen, wie wir darüber sprechen. Ich glaube, dann auch das ist ein wichtiges Thema. Und welche Referenzsysteme wir heute eigentlich noch haben, wenn wir über so ein komplexes Thema reden. Aber jetzt haben wir das gehört. Und gleichzeitig habe ich dein Buch gelesen und du bist wirklich sehr optimistisch da drin. Ist die Energiewende geisteskrank und machen wir alle nur Faxen? Was lässt dich optimistisch sein?
Also über den Ton kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Und wie Führung oder Erzählungen gehen mit solcher Wortwahl, das erleben wir gerade bei Donald Trump. Der ist wirklich geisteskrank. Also wer so eine Sprache verwendet, steht nie auf der richtigen Seite. Das kann man, glaube ich, schon mal vorweg festhalten. Das gilt für den Poschardt in vielen Belangen. Spannend ist, wenn man sich mit dem jetzt versucht, inhaltlich auseinanderzusetzen, was er da fabuliert. Ich habe noch nicht erlebt, dass Herr Poschardt irgendwo eine Zahl mal zur Hand hatte. Also natürlich, das ist nicht nur zigfach belegt in Studien, sondern in der blanken Realität ist Atomkraft die mit Abstand teuerste Energieerzeugungsform, wenn man jetzt an neue Kraftwerke denkt. Das wäre völliger Irrsinn, die bauen zu wollen, macht auch deshalb keiner ohne massive staatliche Unterstützung, aber ist eben eins dieser Narrative, die sind einfach durchgesetzt. Und das eigentlich Fatale ist aus meiner Sicht, dass diese durchgesetzten Narrative, die kann man in Deutschland bedienen, als Ulf Poschardt, auch als irgendeine andere öffentliche Person, ohne sich rechtfertigen zu müssen, weil sie eben durchgesetzt sind, egal wie viel Bullshit dahinter steht, egal wie viel Desinformation. Und diese Emotionalisierung, die er ja auch betreibt, ne, Energiewende sei Irrsinn, das hat seine Wurzeln in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon. Da kann ich von Christian Stöcker das Buch sehr empfehlen, Männer, die die Welt verbrennen.
Den wir auch hier im Podcast hatten.
Genau, Christian war ja auch hier. Und es ist frappierend, wie systematisch daran gearbeitet wurde, diese politische Lagerbildung in die Energiedebatte reinzubringen. Und darunter leiden wir heute. Deshalb wäre meine Empfehlung, lass uns bei Zahlen treffen.
Ja.
Lass uns bei ziemlich einfacher Technoökonomie treffen. Und lass uns gerne diskutieren, mit welcher fabelhaften Feenstaubtechnologie, keine Ahnung, der Verbrenner zu retten sein soll, ist er nicht. Atomkraft zu retten sein soll, ist sie nicht. Oder das Spannende, wie will ein Herr Poschardt oder sonst wer aus dieser Richtung ein Energiesystem bauen, das klimaneutral sein sollte und günstiger als auf Basis erneuerbarer Energien? Da gibt es keine einzige Studie zu, keine Zahl. Das ist alles fabuliert. Und deshalb driften solche Leute auch immer mehr dahin ab zu sagen, ja, Klimawandel ist ja gar kein Problem. Und wenn wir da anfangen, können wir gleich wieder aufhören.
Ja. Dann holen wir uns doch einmal ganz kurz ab, denn du sprichst ja davon auch von einer wirklichen Revolution in dem Buch. Und für dich ist ganz klar, Wind, Solar, Batterien, denen gehört die Zukunft. Ja. Nimm uns mal mit, was ist eigentlich die Energiewende und warum ist die Energiewende deines Erachtens nach auch nicht mehr aufzuhalten?
Am besten kann man das, glaube ich, erklären, wenn man sich anschaut, wie Industrien funktionieren. Also wie hat es denn geklappt, dass die Menschheit durch, jetzt sind wir im Stromsektor, große Kraftwerkstechnik, auf einmal so viel damals auch bezahlbaren Strom hatte, aus Kohle, aus Gas, aus sowas. Das hat damit zu tun, dass die Kraftwerke immer größer wurden. Wir haben immer mehr Netze gebaut, auch dafür braucht man nämlich Netze. Und haben die Kosten in den Griff gekriegt, dadurch, dass jedes Kraftwerk immer größer wird. Das ist ein typischer industrieller Skalierungseffekt, ne? Economies of Scale. Also wie groß werde ich hier eigentlich, ne? Der ist schon lange durch. Das heißt, Kraftwerke werden nicht größer, weil physikalische Limits erreicht sind. Verbrennung ist total ineffizient. Ich habe viel Abwärme, Materialien werden heiß und gehen kaputt. Das ist auch der Grund, weswegen Atomkraftwerke beispielsweise bei dieser berühmten 1-Gigawatt-Grenze stehen geblieben sind. Mhm. Es gab ein Land, das hat versucht, sie größer zu bauen, auf 1,6 Gigawatt. Das war Frankreich. Das sind die finanziellen Desaster in Flamanville, Olkiluoto und Hinkley Point. Totales Desaster, weil man versucht hat, diese Logik noch weiter zu treiben. Mhm. Ist gescheitert. Mhm. Das heißt, diese Logik, industrielle Kostensenkungslogik, ist am Ende. Und sie wird dominiert von Kapitalkosten, also ein bisschen Brennstoffkosten da, also völlig Wurst. So. Auf der anderen Seite kommt was ganz Neues ins Spiel. Und das gab es wirklich vor 20 Jahren nicht. Das kann man immer den Leuten ein bisschen zugute halten, die vor 20 Jahren vielleicht energiepolitisch sozialisiert wurden und denken, es gibt ja nichts anderes. Das ist die Massenfertigungslogik von erneuerbaren Energien. Die funktioniert komplett anders. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das klar macht. Solarenergie, Photovoltaik, hat ja in Deutschland so den Ruf der Low-Tech. Ne? Ist ja nichts Richtiges. Ne? Ohne Kernfusion ist ja alles albern. Das ist totale Hightech. Mhm. Nur die Logik ist, dass ich diese ganze Hightech in diese Zellphysik, wie ich das baue, in einem zentralen Werk reinbringe mit riesen Forschungsabteilungen und das Wissen sofort in die neue Fertigungslinie rein und dann kann ich sie produzieren, millionenfach immer gleich. Und dadurch kriege ich Kosten runter, weil ich hole mehr aus dem Material raus, brauche weniger Material, mehr Wirkungsgrad, mehr Volumen, also reine Kostensenkung. Mhm. Und jetzt ist es so einfach, Solarmodule zu verbauen. Das kann ja wirklich jeder. Also ich weiß, das soll nicht jeder machen zu Hause. Es ist schon gefährlich mit dem Strom. Aber der Vergleich, eine Solaranlage irgendwo hinzuschrauben versus ein Atomkraftwerk irgendwo hinzubauen, ist schon ein Unterschied. Deshalb geht das so rasend schnell, dass auch das Fertigungsvolumen, das ich schnell in einer großen Fabrik steigern kann, kriege ich genauso schnell in Märkte rein. Und das wächst einfach, wie die Sau. Mhm. Und die Kosten gehen weiter runter. Ich habe noch mehr Markt, weil es wettbewerbsfähiger wird. Und das ist eine totale Selbstverstärkung. Eine positive Selbstverstärkung. Und diese Logik ist neu. Mhm. Die hat es nicht gegeben zu Gründerzeiten der Energietechnik, so Werner von Siemens und was gab es das alles nicht. Und das gibt es jetzt wirklich in dem Ausmaß seit 10, 20 Jahren. Also seit 10 Jahren sieht man so richtig, wie das abgeht. Und das schlägt bei Batteriespeichern noch heftiger zu. Die verfallen noch stärker in den Kosten. Das Volumen wächst noch schneller. Die Leistung geht noch schneller hoch. Das ist ein ganz neues Spiel. Und entscheidend ist jetzt, das ist eine Industrielogik. Mhm. Das hat nichts mit Politik zu tun, nichts mit Klimawandel. Das ist eine reine Industrielogik. Das kriegst du nie wieder weg. Das heißt, egal was du jetzt anstellen möchtest, irgendwie mit zentraler Kraftwerkstechnik, sei es jetzt Atom oder irgendwas, oder auch mit Carbon Capture and Storage, also CCS-Technik, das ist Großtechnik. Großtechnik lernt langsam und wächst langsam. Und deshalb bin ich fest überzeugt, das zeigen auch alle weltweiten Zahlen, der Volumina, der Investitionsströme, alles voll Richtung erneuerbar, in einem schönen Volumen auch mittlerweile schon, das ist super. Und das Doof ist eben nur, dass es politisch, hatten wir eingangs so aufgeladen ist, dass man hier noch immer ungestraft erklären kann, das wäre alles irgendwie rein politisch motiviert.
Als ich gestern den LinkedIn-Beitrag zu deinem Besuch bei uns gemacht habe, wurde mehrfach eine Studie zitiert, die ich mir dann auch nochmal ganz kurz angeschaut habe, und zwar eine DIHK-Studie aus dem letzten Jahr. Dort heißt es, also sie besagt, die jährlich erforderlichen Investitionen in die Energiewende müssten bis 2035 auf 113 bis 316 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Das entspräche bis zu 40% der heutigen gesamten privaten Bruttoinvestitionen in Deutschland. Schon heute lägen diese Investitionen nach Studienvergleich im Bereich von 82 Milliarden Euro jährlich, müssten sich aber im Verlauf der kommenden Jahre mindestens verdoppeln. Wo kommen diese Zahlen her? Wie begegnest du dann diesen Zahlen?
Es gibt seit ein paar Jahren so ein unsägliches und unrühmliches Rennen nach möglichst großen Milliardenzahlen, die man um sich werfen muss, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wichtig ist, dass dabei gelegentlich durcheinander geht der Unterschied zwischen Investitionen und Kosten. Das hat der DIHK auch ganz schlimm gemacht. Die haben dann ausgerechnet, 2000 Milliarden kostet da irgendwas. Dabei ist die Hälfte von den Investitionen nicht Kosten. Also da wird methodisch wirklich unsauber gearbeitet, unprofessionell. Einfach nur, um diese Rekordhuberei da irgendwie zu bedienen. Ich wage stark zu bezweifeln, einerseits, dass es wirklich seriöse Schätzungen gibt von Investitionsbedarfen in, und jetzt ganz wichtig, das, was wir sozusagen an Infrastruktur für Energiewende brauchen. Ja. Da habe ich gerade selber eine Studie zu gemacht, dass es viel weniger ist, als wir denken, weil wir nicht klug planen. Und das Zweite ist sehr auffällig, es gibt ja aber keine Vergleichsstudie, die sagt, wie viel Wohlfahrt verlieren wir, wenn wir, ich sag mal, Automobilindustrie verlieren, weil keiner mehr Verbrenner haben will. Mhm. Ne? Das heißt, du kannst doch nicht, das kann kein Unternehmen, die IHK verstehe ich nicht, sind doch Unternehmer. Ich kann doch nicht sagen, ach, ich müsste ja investieren, das lasse ich lieber und sichere mir dadurch die Zukunft, dass ich nicht investiere. Also es ist sowas von ununternehmerisch. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Denkfehler. Wir müssen natürlich investieren, weil sonst sind wir als Deutschland im Eimer, wir haben von der Substanz gelebt, jeder kennt es bei den Brücken, jeder kennt es bei der Bahn. Dummerweise auch im Stromnetz haben wir nur von der Substanz gelebt, viel zu wenig modernisiert, digitalisiert und so weiter. und glauben jetzt durch Fortschreiben dieses Kurses die 90er auf ewiglich zu konservieren, weil die so muckelig waren. Das ist wirklich, also unternehmerisch bescheuert, muss man leider sagen.
Da will ich später gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber so die Frage, wie wir eigentlich wegkommen, ständig weiter von der Substanz zu leben. Aber vielleicht hier noch ein Punkt, der auch in der Diskussion immer wieder verwechselt wird. Das Thema Primärenergie und Nutzungsenergie. Du beschreibst es in dem Buch auch. Hol uns da nochmal ab. Was ist der Unterschied und warum ist das so wichtig für die Debatte?
Ja. Also neben dem Verwechseln von Investitionen und Kosten, und Investitionen rechnen sich ja, deshalb tue ich sie, vielleicht noch den Einschub, die meisten Investitionen, die heute getätigt werden im Energiesektor von der Industrie, sind privatwirtschaftliche Investitionen. Das ist doch super. Mhm. Da haben wir ja Wertschöpfung mit, aber egal. So. Also das wird gerne verwechselt, Investitionen und Kosten. Und bei Energie gibt es eine zweite Verwechslung, das ist die zwischen Primärenergie und Nutzen, den ich habe. Als ich jung war, gab es noch einen Kanzler, der hieß Kohl. Der hat immer gesagt, zählt es, was hinten rauskommt. Bei Energie machen wir das Gegenteil. Wir gucken, was vorne rein gestopft wird. Wir stopfen Primärenergie in Wärme, in Industrieprozesse, in Mobilität rein. Nutzen sie aber ineffizient. Wir verbrennen nämlich Sachen. Und verbrennen heißt bei dem PKW, einfache Zahl, etwa 3/4 der Energie gehen durch Auspuff und Kühler weg. Das ist verloren. Von A nach B bringen dich nur 25% der Energie, die du reinsteckst, weil Verbrennung limitiert ist. Fun Fact, das hat der Herr Carnot vor 200 Jahren festgestellt, dass es so ist. So. Wissen wir also, bei der Elektromobilität hast du das nicht. Auch bei der Wärmepumpe, weißt du auch, hast du das nicht. Ne? Da gibt es dieses physikalische Limit nicht, der Wärmekraftmaschine. Da kannst du viel mehr rausholen. Also müssten wir vergleichen, nicht wie viel Energie stecke ich rein, sondern wie viel nutze ich. Und dann merkt man, dass der Energiebedarf von Ländern wie Deutschland, überall auf der Welt, der sinkt brutal. Weil wir die ganzen Verluste weg, die schaffen wir ab, die brauchen wir halt nicht mehr. Mhm. Und klar ist ja auch, Verluste sind Kosten. Ne, mach dir mal klar, jetzt gerade, Golfkrieg, hohe Preise, Militärausgaben, Benzin wird teurer. Und davon schmeißen wir 3/4 weg, Abwärme. Das sind Irrsinnsummen. In Deutschland importieren wir 75 Milliarden Euro im Jahr fossile Brennstoffe ungefähr. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 45 Milliarden Euro verballern wir durch den Schornstein. Weg. Das sind Kosten. Mhm. Wenn ich jetzt investieren möchte in alternative Energie, in Stromerzeugung, dann kann ich ganz schön viel investieren, um 45 Milliarden Abschreibungen zu machen. Ganz schön viel.
Die Primärenergie, Nutzungsenergie ist eine der Kisten, die immer wieder verwechselt werden. Und dann kommt natürlich irgendwann schnell das Thema auf den Strom, den wir importieren müssen, teuer, oder den Strom, den wir exportieren und für den wir dann auch nochmal zahlen. Und du hast einen schönen Begriff geprägt, beziehungsweise nochmal dargelegt in dem Buch, und das ist der Duck Curve, also der Entenkurve. Was hat es denn damit auf sich und wie begegnen wir der am besten?
Also ich fange mal mit der typischen Diskursverschiebung an, wie viel Strom wir importieren. Es ist wirklich faszinierend, wie viel wir solche Dinge diskutieren, und es ist nochmal eine reine Diskursverschiebung. Wir importieren als Deutschland weit über 90% der Energie. Fossile Brennstoffe nämlich, komplettes Gas, komplettes Öl, großen Teil der Kohle sogar importieren wir. Wir haben weit über 90%, alles easy. Wir haben angefangen nach etwa 10, 15 Jahren des Stromexportes, den wir immer gemacht haben. Wir haben lange Jahre viel Braunkohlestrom exportiert, wenn man das versucht so zeitlich zu matchen. Jetzt importieren wir 2-3% und das ist ein Riesenthema. Wahnsinn. 2%, oh, wir sind abhängig von französischen Partnern. So, oder nicht mal, die Hälfte ist Frankreich, Dänemark ist die andere Hälfte und so weiter. Aber wir sind von europäischen Partnern mit 2-3% abhängig, Riesenproblem. Wir sind von Herrn Putin, Herrn Trump und irgendwelchen Scheichs zu 90% abhängig und alles ist entspannt. Und dann merkst du, wie viel Diskursverschiebung da drin steckt. Das ist wirklich brutal. Mhm. So, das musste sein. Jetzt zur Duck Curve. Es ist naheliegend, dass wenn man in einem Markt das Angebot erhöht, zum Beispiel mittags der Stromproduktion durch viel Solarenergie, dass dann die Preise sinken und die Nachfrage auch sinkt, weil ich habe ja schon viel. So. Und dieser Effekt, der wurde erstmals gute 10, 12 Jahre her in Kalifornien beschrieben vom dortigen Stromnetzbetreiber. Das sieht nämlich so aus, also wenn du so eine Lastkurve dir anguckst im kalifornischen Stromnetz, dann hatte die so einen Verlauf, der mittags so ein bisschen hoch und dann abends nochmal geht der hoch, weil abends alle Strom brauchen, kochen und so weiter. Und dieser kleine Mittagsbuckel, der wurde immer kleiner. Dann wurde er negativ, weil so viel Solarenergie ins System gedrückt hat, dass auf einmal sogar so ein richtiger Bauch entstanden ist. Und wenn du das aufmalst, dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine Ente. So, das ist ja die Duck Curve. So ist die also entstanden. Weil, nochmal, einfache Logik, wenn ich viel Angebot draufkippe mittags, ist ja logisch, kriegt die Ente einen Hängebauch. So, ne, geht's halt im Restbedarf runter. Und die Preise sinken mit. Also ziemlich einfach verstanden. Das Gegenmittel ist auch einfach, weil es ja schon ein volkswirtschaftliches Thema ist. Ne? Wenn Strom nichts mehr wert ist, wie soll ich in neue Anlagen investieren? Weil ich erzeuge ja was ohne Wert. Macht keinen Sinn.
Und wir müssen ja dafür zahlen, dass wir es dann eben exportieren.
Genau. Das sogar auch noch. Ne?
Das sind ja die Argumente dann.
Das sind die Argumente, genau. Insofern ist schon richtig, das macht keinen Sinn, das zu übertreiben. Es gibt aber eine gute Nachricht. Zum einen heißt es ja, wenn Strom dann mittags sehr, sehr billig ist, dann wird es bestimmt viele Käufer geben, ne? Weil ist ja billig. Ist ja Markt. Wir haben nur den Fehler gemacht, zu wenig dafür zu tun, dass der Markt das Zeug kaufen kann. Also was brauchen wir dafür? Wir müssen als erstmal, dass die Marktakteure das überhaupt mitkriegen und wir es abrechnen können. Das nennt sich zum Beispiel Smart Meter. Wenn wir den Strom nicht Viertelstunden scharf abrechnen können, dann kriegt auch kein Kunde im Haushaltsbereich zum Beispiel mit, dass es mittags billig ist. Also kein Anreiz, ihn zu kaufen. Im Gewerbe oder in der Mobilität, in anderen Sektoren haben wir auch Fehlanreize drin. Da wirst du belohnt dafür, deine Last nicht variabel zu fahren, sondern durchzunudeln, Dauerstrich. Das kommt aus der Zeit, wo die Atomkraftwerke durchlaufen wollten. Mhm. Da haben wir solche Regeln gemacht, so Netzentgeltprivilegien, 7000-Stunden-Regel. Ja. Also ganz viele Anreize, die dafür da sind, dass du konstanten Verbrauch hast. Das könnten wir einfach ändern. Wir müssten also nur die Flexibilität, die wir eigentlich haben in Mobilität, wenn wir elektrisch fahren, haben wir richtig viel Flexibilität, weil es ziemlich Wurst ist, wann genau du lädst. In ganz vielen Situationen ist das zumindest so, weil Autos innen rumstehen. Bei Wärmepumpen auch kannst du verschieben, ein paar Stunden im Pufferspeicher lassen. Also du hast überall Flexibilitäten, die könnten wir nutzen. Und Batterien haben wir auch noch, die sind total billig, könnten wir auch nutzen. Nur genau das tun wir nicht.
Ja.
Das heißt, wir tun nichts gegen den Entenbauch. Und das ist eine politische Weichenstellung am Ende des Tages, die es bräuchte. Da fehlt Modernisierung, da fehlt Digitalisierung. Und leider wird es aber heute als Argument genutzt, Energiewende zu bremsen, dass wir alles eben nicht getan haben. Anstatt zu sagen, hey, da haben wir wohl Nachholbedarf, lass mal loslegen. Das machen wir eben nicht.
Das heißt, wir hätten auf der End-User-Ebene sozusagen, auf der Kundenebene, hätten wir die Möglichkeit, Geld zu sparen, weil die Leute natürlich dann eben günstiger an Strom rankommen würden. Wir hätten aber wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, wir hätten auch auf der Systemebene natürlich die Möglichkeit, wahnsinnige Summen einzusparen. Flex ist das neue Gold, so sagst du. Was hindert uns momentan daran? Also was ist eigentlich der größte Hinderungsgrund? Warum funktioniert es noch nicht?
Also wir haben da einen ziemlich großen Elefanten im Raum stehen und interessanterweise wird über den wirklich nicht gesprochen und hat auch sozusagen die eigene Branche, die erneuerbaren Leute viel zu spät angefangen, darüber zu sprechen. Das ist, dass die Infrastruktur, die wir brauchen, um ein modernes Energiesystem hinzubekommen mit viel Strom drin, die Infrastruktur haben wir nicht hergestellt. Die ist auch nicht mal richtig organisiert. Das sind die Verteilnetze vor allem, die Stromnetze. Also viele haben gehört, die Stromautobahnen, das sind die großen Trassen von Nord nach Süd. Da haben wir auch spät angefangen, aber es ist in den letzten Jahren einiges getan worden, das zu beschleunigen, damit wir die Engpässe, die früher diesen Redispatch geprägt haben, in den Griff kriegen. Das ist ganz gut unterwegs. 60-70% der Energiewende und auch der gesamten Netzkosten sind aber Verteilnetz. Das hat nichts mit Stromautobahnen zu tun. Verteilnetz ist von Niederspannung bis Hochspannung. Das ist gar nicht nur das Kleinkrauterzeug. Das sind über 2 Millionen Kilometer Kabel in Deutschland. So. Und die haben wir halt dummerweise nicht digitalisiert. Wir wissen auf der niederen Spannungsebene überhaupt nicht, was los ist. Wir haben sie nicht flexibilisiert und vor allem, wir haben keinen Managementrahmen geschaffen, in dem irgendwer das hinbekäme. Wir haben 850 verschiedene Netzgebiete, wo jeder Netzbetreiber eigene technische Standards erlassen darf. Also welchen Trafo muss ich benutzen, welche Steckklemme, das ist alles einzeln. Wisst ihr zur Genüge, auch die Geschäftsprozesse sind einzeln. Der eine hat dieses Faxformular am besten, der andere jenes, dann rufst du nochmal an. Das ist totaler Flickenteppich. Mhm. Und natürlich skaliert so ein Flickenteppich mal gar nicht. Also weder für die Netzbetreiber, die sind überfordert. Du schaffst mit so wenig Personal und Struktur es gar nicht, 850 gute Softwaresysteme zu bauen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und aus Netzkundensicht, also Unternehmen wie euch, ist genau das gleiche in grün. Du wirst ja irre von dem ganzen Patchwork, den du da bedienen musst. Und das ist der große Elefant im Raum. Wenn wir das nicht anfassen, dann werden sozusagen die Argumente, die heute auch unsere Wirtschaftsministerin bemüht, immer richtiger. Nämlich, dass ja gerade gar nicht mehr ins Netz passt. Mhm. So. Das ist zwar heute in der Fläche gar nicht richtig, aber es wird immer richtiger, je weniger wir dafür tun, dass es so ist. Und das ist so der große Vorwurf, den man machen muss. Man kann jetzt sagen, ich stelle die politische Arbeit ein, so, ich mache nichts mehr. boah, keine Energiewende, geht ja eh nicht. Dann haben wir aber das eingangs besprochene wirtschaftliche Problem. Wir werden abgehängt, weil wir haben keine günstige Energie mehr dann. Wir haben überhaupt keine Energie, sozusagen viel zu wenig Strom. Und wir haben keine Heimatmärkte für unsere ganze Technologie. Alles doof. Das wird aber dann der Weg sein. Oder wir sagen, Ärmel hoch, komm, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen was tun.
Und da gehen ja die Kritiker dann wiederum rein und sagen, naja gut, aber durch die Erneuerbaren müssen wir jetzt die Netze ausbauen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Mhm. Wer soll das denn zahlen? Eigentlich sollten die Erneuerbaren sozusagen damit reingeholt werden ins Boot. Ja. Die sollen dann eben auch mit dafür zahlen, damit der Netzausbau passiert. Und außerdem sagen die Verteilnetzbetreiber, es dauert 10 Jahre, bis wir so ein Netz eben ausbauen. Ja. Was sagst du dazu?
Genau, da gibt es auch wie immer leider viele Antworten. Also die erste ist, der größte Teil des Netzausbaus, den wir brauchen werden in Deutschland auf jeden Fall, den brauchen wir nicht wegen der Erneuerbaren, sondern da gibt es auch Zahlen der Bundesnetzagentur, die auf Anfrage bei Netzbetreibern sagen, der größere Teil geht auf Elektrifizierung, weil wir müssen eben auch mehr Wärmepumpen, mehr Elektromobilitätsanschlüsse, mehr industrielle Prozesse umstellen, das braucht auch Netz. So, also der größere Teil des Investitionsbedarfs ist es eigentlich Elektrifizierung und Modernisierung. Der zweite Punkt ist, dass wir diesen Bedarf in absoluten Euros gemessen total überschätzen, weil nicht einkalkuliert wird, auch nicht in den Studien, die das rechnen, dass wir Netze ja besser auslasten könnten. Also heute, oder es fängt an, leicht aufzuweichen, aber vom Grundsatz war bis vor kurzem die Logik, wenn ich eine neue Solaranlage bauen oder anschließen möchte, wenn ich etwas Neues tun möchte und das Netz kann es nicht, dann muss ich halt mehr Netz bauen. Und klar, so ein Netzausläufer nur für eine Solaranlage, der hat eine Auslastung von 10%. Ne? Im Sommer mittags. Sonst scheint die Sonne ja nicht. Ja. Bei Windkraft sind es etwa 20%. Das Kupfer, der Trafo, den ich hinbaue, 20% ausgelastet. 80% nicht. Ein Hausanschluss, ein einzelner, wenige Prozent Auslastung. Eine Wallbox brauche ich ja fast nie. So, das heißt, jetzt kann ich hingehen und sagen, wenn ich mehr anschließen möchte, brauche ich mehr Kupfer, dass ich schlecht auslaste. Ziemlich dumm. Oder ich tue das, was jedes Unternehmen tut, nämlich ich laste mal die Maschinen aus, die ich eh schon habe, um wachsen zu können. Das heißt, ich fange an zu flexibilisieren, ich packe Speicher rein, um die Spitzen zu kappen. All das könnten wir tun. Der Kardinalfehler ist, dass die Netzbetreiber fast keinen Anreiz dafür haben. Mhm. Weil wie alles im Leben ist ja wirtschaftlicher Anreiz, die verdienen kein Geld dadurch. Netzbetreiber verdienen ihr Geld, so wie das gerechnet wird, das ist streng reguliert, verdienen ihr Geld dadurch, mehr Kupfer zu verbuddeln. Nur wenn sie mehr investieren in Kupfer, haben sie auch mehr Rendite. Anstatt, wenn sie weniger verbuddeln und besser auslasten, haben sie mehr Rendite. Totaler Konstruktionsfehler. Wäre ja einfach, das zu ändern. Müssten wir sogar massiv ändern. Und dann geht auf einmal viel mehr Strom in die Netze rein, weil wir sie gut auslasten. Es gibt erste Schritte, kommen wir vielleicht gleich noch zu, Überbauung, solche Themen.
Genau.
Aber die sind sehr, sehr zaghaft. Mit unfassbar langen Zyklen, also was jetzt die BNetzA diskutiert, wird vielleicht ab 2029 umgesetzt, bis es dann in Software ist, ist es 2031. Also da kommen wir eben diesem revolutionären Tempo der Erneuerbaren und der Elektrizität überhaupt nicht hinterher, sind viel zu langsam.
Ja. Das heißt, wir müssen so oder so müssen in den Netzausbau rein. Wir müssen die Netze smart bekommen, ja, damit wir das flexible Gold heben können, ja, sozusagen. Aber es geht zu langsam, ja, und wir haben eben diesen gordischen Knoten der 850 Verteilnetzbetreiber, der nicht wirklich in die Gänge kommt, ja, in gewisser Weise. Da gibt es natürlich auch einige Verteilnetzbetreiber, die relativ sportlich unterwegs sind, aber sehr heterogenes Umfeld.
Extrem heterogen, ja, und wichtig ist vielleicht aber an dem Punkt, ich stimme dir voll zu, es gibt auch welche, die richtig gut sind, aber, ja, wichtig ist, es sind nicht nur die Großen. Das heißt, ja, es geht nicht alleine um die Größe von Netzbetreibern, 850 hat natürlich auch, sind sehr kleine dabei, weil es ein Monopol ist. Es geht immer darum, einerseits, wie reguliere ich die Anreize so, dass, egal wie groß, die gut vorwärts kommen, ja, weil sie einen Anreiz haben. Und zum Zweiten hängt es natürlich auch immer an den Menschen, die es machen. Ja. So, die Spielräume ausnutzen, positiv oder zum Bremsen.
Du hast genau dazu jetzt vor wenigen Wochen eine Kostensenkungspotenzialstudie sozusagen rausgegeben. Wo, mal ganz kurz, wo sind so die 2, 3 größten Hebel, ja, deines Erachtens nach?
Also der erste hatten wir schon, ist einfach die Auslastung mal hochzukriegen. Ja. Wenn wir gerade die unteren Ebenen der Verteilnetze als Blackbox betreiben, wir wissen ja nicht mal, wann da wie viel Strom fließt. Wir, ja, haben auch keine Kennzahlen, wie hoch die ausgelastet sind. So, Management ohne Kennzahlen geht nicht. Also wir müssten das einfach klar ins Management reinnehmen, mit Anreizen versetzen, dass Auslastung einen Wert hat. Wir entsprechend digitalisieren, flexibilisieren. Das ist der größte Hebel. Mhm. Der zweite ist, die reine Standardisierung senkt ja Kosten. 850 Software-Systeme, die ich ständig patchen, updaten, mit neuen Prozessen versehen muss, sind natürlich teurer als weniger Software-Systeme. In der Beschaffung von Komponenten, wenn ich einen Trafo ausschreibe für das Netzgebiet und den zweiten für ein anderes, habe ich weniger Kosteneffekt, als wenn ich zweimal den gleichen ausschreibe. Also ganz, ganz viele reine Serien- und Masseneffekte kommen rein. Das ist der zweite große Punkt. Und der dritte, der ist erstaunlich und unangenehm. Ein Netzbetreiber verdient ziemlich viel Geld, das wir alle bezahlen müssen. In der Studie habe ich für 22 große Netzbetreiber das untersucht und die haben im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von 24%. Würden sich auch eure Eigentümer darüber freuen, wenn es so wäre? Obwohl das ja Monopolgeschäft ist, also quasi ohne Risiko. Es hat viel mit Kalkulationslogiken zu tun. Es gibt Gründe, warum das so ist. Es gibt auch Gründe, warum es nicht angepackt wird, weil das ein politisch sperriges Thema ist. Aber natürlich ist das viel zu viel Geld, das wir uns sparen könnten, was auch die Stromrechnung senkt. Und diese drei Hebel zusammen, das ist echt ziemlich atemberaubend, die drei Hebel zusammen, da könnten wir 17%, also fast ein Fünftel der gesamten Netzkosten in Deutschland sparen. Das ist krass viel Geld. Und wir diskutieren über Kostenexplosionen im Verteilnetz, die es so sowieso nicht gibt. Aber damit könnten wir sie wirklich völlig stabil halten, vielleicht sogar Netzentgelte senken. Aber es ist nicht auf der Agenda der Politik.
Ich will das Wort Kostenexplosion gerne aufgreifen und mal kurz den Übergang machen zu dem, was uns gerade jeden Tag umgibt an News. Weil alles, was wir gerade diskutieren, konntest du vor 2 Jahren so noch nicht ahnen. Wir erleben momentan den Krieg im Iran. Wir erleben, wie die Preise für Flüssiggas, für Öl explodieren. So wie wir es noch nie gesehen haben vorher. Viele sprechen von der größten Energieschockkrise, die wir überhaupt in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und es gibt jetzt interessanterweise 2 Arten, darauf zu reagieren in den Medien. Ich will mal eine erwähnen, die ich ganz spannend fand, und zwar gestern Kommentar von der Journalistin Katjana Krapp im Handelsblatt. Lass die fossilen Preise hoch, schreibt sie. Jeder Verbraucher, der sich heute grüne Alternativen sucht, ist in der nächsten Öl- und Gaskrise resilienter. Also so im Grunde genommen auch die Richtung natürlich von Claudia Kämpfer, die sagt, wir müssen raus aus den fossilen, rein in die Erneuerbaren. Und dann haben wir gegenläufige Meinungen, Hubert Aiwanger beispielsweise, der CO2-Preis für Sprit muss runter und er möchte dadurch natürlich dann die Endkunden an der Tankstelle entlasten. Und nochmal andere, wie Herr Söder, fordern dann eben zurück zu SMRs, also zu Small Modular Reactors, damit wir Strom günstiger hinbekommen. Es ist nicht die erste Krise, die wir jetzt in den letzten Jahren erleben, nicht die erste Energiekrise. Wann lernen wir daraus?
Oh, große Frage. Wir hatten es ja schon, das wird ja alles viel zu politisch diskutiert und viel zu faktenarm. Das Verrückte ist, dass dann Leute wie Poschardt sagen, es wäre so faktenarm, was die anderen erzählen. Ich fange mal in deiner Reihenfolge hinten an. Also Markus Söder mit seinen SMRs oder am besten der Kernfusion. Alle, die den Podcast hier sehen und hören, schreiben mir doch mal bitte einen Brief mit der Frage, was wir davon haben, wenn vielleicht in 15 oder 20 Jahren irgendwo in Deutschland ein SMR vom Himmel fällt. Weil so lange dauert das. Es gibt keine Technologie, es gibt keinen Verträge, es gibt nichts. Was haben wir denn jetzt davon, darauf zu spekulieren, ob da vielleicht was runterfällt, von dem man übrigens heute schon ahnen kann, dass es sehr, sehr teuer wird. Also es ist völliger Feenstaub. Es ist eine Ablenkungsdiskussion. Sollten wir uns mal gar nicht drauf einlassen. Ich halte das auch politisch für echt verantwortungslos, weil nicht jeder viel Ahnung hat. Die Leute glauben das nämlich, diesen Scheiß. So. Also das kann man ganz schnell wegpacken, wird gerne viele Fragebriefe schreiben. Dann gibt es schon die etwas differenzierteren Fragen sozusagen. Und wenn es jetzt darum geht, CO2-Preis runter, weil der macht es ja künstlich teuer. Das ist ja so die Argumentation. Da sitzen wir alle auch auf einem so verzerrten Narrativ und Framing, weil es ist ja nicht künstlich teuer, es ist ja immer noch viel zu billig. Und das vergessen wir nur. Im Buch habe ich es als Bilanzbetrug beschrieben. Also, wenn du in einem Unternehmen zukünftige Forderungen in deiner Bilanz nicht ausweist, wo du genau weißt, da kommt irgendein Kostenblock auf dich zu, dann gehst du in den Knast für, weil das verboten ist. Wenn wir als Menschheit jedes Jahr 7 Milliarden Schadenskosten erzeugen durch Verbrennen von Sachen und es nicht bilanzieren, ist alles fein. Und genau das macht der Herr Aiwanger. Er sagt, ja, CO2 hat, mach mal weg, ist ja virtuell der Preis. Nee, der ist nicht virtuell, der ist noch deutlich unter Schadenskosten. Und jetzt kommt der eigentliche Irrsitz. Wir leben in einer Marktwirtschaft und ich bin auch durchaus ein marktlich und unternehmerisch tickender Mensch. Ja, ist das Beste, was wir haben, sind Preissignale. Lass die wirken, lass den Markt mal wirklich wirken und nicht diese elende Verzerrung, dass wir alles subventionieren, was Verbrennung ist, und zwar horrend subventionieren. Die Zahl, die ich eben genannt habe, vom Währungsfonds, 7.000 Milliarden Dollar pro Jahr Subventionen in Fossile weltweit, übersetzen sich für Deutschland in nur CO2-Schadenskosten, die wir nicht in Rechnung stellen, von auch 60 Milliarden pro Jahr. So. Wenn wir das täten, würde ich sagen, total entspannt. Euer Geschäft ist Bombe und Energiewende läuft von selbst. Ja, logisch, ne? Weil die Schieflage raus ist. Deshalb bin ich natürlich bei der Frau Krapp, habe ihr auch zugestimmt. Preissignale sind super wertvoll. Der Markt richtet nicht alles. Der Markt richtet das, was wir in seinen Randbedingungen vorgeben. Und wenn wir die endlich ehrlich machen, dann ist alles prima. Dann kann der Markt nämlich die Effizienz rausholen und sagen, wie mache ich das am besten? Was wir heute Markt nennen, ist eine Schieflage, wo es in die völlig falsche Richtung läuft, weil wir halt künstlich Gas günstig halten, die Wettbewerbssituation zur Wärmepumpe künstlich verschlechtern, den Wettbewerb zum Elektroauto künstlich verschlechtern. Spannenderweise, die Länder, die es schon lange richtig machen, skandinavische Länder sind das vor allem, aber auch China, da ist es No-Brainer, dass ich natürlich Wärmepumpe einbaue oder elektrisch fahre. Totaler No-Brainer, weil es aber billiger ist.
Ich würde ganz gerne zum Ende wieder den Bogen spannen, zurück zu der emotional aufgeladenen Diskussion zum Anfang. Und immer wenn ich in den letzten Wochen, Monaten Artikel, Zahlen, Daten, Fakten auf LinkedIn poste, dann merke ich, wie emotional plötzlich das Thema ist. Auch in den Kommentaren, du wirst das auch kennen. Und wir sehen das in den Medien, wir haben es vorhin bei Ulf Poschert gehört. Meine Frage ist, wie können wir denn über Energie sprechen? Ein Thema, was mittlerweile so wahnsinnig emotional aufgeladen ist. Und zwar ganz praktisch. Denn die einen zitieren dann die IHK, die anderen zitieren Fraunhofer ISE, die einen zitieren die Welt, die anderen zitieren den Spiegel. Wie finden wir bei so einer wichtigen Diskussion über die nächsten 10, 20 Jahre, also sprich über die Zukunft, auch das Geschäftsmodell Deutschlands, wie finden wir da Common Ground und gemeinsame Referenzsysteme, wo alle sagen, das ist fair, darauf vertraue ich.
Ja. Als erstes vielleicht eine gute Nachricht. Wir haben richtig viel Common Ground. Ich habe mir, als der Monitoringbericht geschrieben wurde, ganz viele Szenarien und Studien angeguckt, weil ich eine kleine Metastudie gemacht habe dazu, was ist denn da zu erwarten. Und wenn du dir anschaust, was schreibt Bundesverband Erneuerbare Energien, aber auch Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, auch die IHK und andere. Ich habe so bauchgefühlt gesagt, 80% sagen das Gleiche. 80% Common Ground. Die sagen alle, wir müssen schnell digitalisieren, wir müssen flexibilisieren, wir müssen elektrifizieren. Das sagen die alle. Auch der DIHK sagt das übrigens, wir müssen elektrifizieren. Nur in unserer Aufmerksamkeitsökonomie wird halt auch von denen mit großen Zahlen und Headlines rausgeballert, wo man sich nicht einig ist, weil da kriegst du mehr Aufmerksamkeit und hast du irgendwie einen stärkeren Punkt zu machen. Und da geht das Geprügel los in der Frage, das ist die eine Frage ist, wie viele Moleküle haben wir im System, wie viel Erdgas heute und morgen blauen Wasserstoff, also Importwasserstoff, der aus Erdgas hergestellt ist. Da gibt es welche, die finden das toll. Ich glaube, es ist viel zu teuer. Aber das ist der eine Streitpunkt versus, wie viel davon stellen wir selber in Deutschland aus erneuerbarem Strom her. Das ist ein Streitpunkt. Und natürlich die Frage, wie lange sind denn die Übergangspfade, mit denen ich fossile Geschäftsmodelle weiter betreiben kann? Das ist was, wo gar nicht nur die Fossilwirtschaft im klassischen Sinne Interesse daran hat, teilweise natürlich auch sogar Netzbetreiber. Also als Gasnetzbetreiber ist das schon unbequem, ne, das alles abschreiben zu müssen. Und da ist das große Ringen drin. Und darüber kloppen wir uns. Aber das ist, ihr seid in der richtigen Branche drin, in der Heizungsbranche. Frag mal irgendwen, der an die Biotreppe glaubt. Da findest du ja niemanden, weil es einfach Unsinn ist. Es ist trotzdem politisches Narrativ. Und also meine Empfehlung, mein Wunsch wäre, dass wir uns bei diesen 80% treffen. Und dann gerne sagen, okay, erstmal tief durchatmen, 80%, ey, cool, das machen wir jetzt erstmal. Das packen wir an, weil das ist no regret. Das müssen wir so oder so tun, möglichst schnell. Und dann gucken wir gerne mal, aber bitte faktenbasiert, mit einer sauberen Ökonomie dahinter, welche realen Pfade gibt es, mit welchen realen Folgekosten, aber auch wirtschaftlicher Wertschöpfung für eine Exportnation Deutschland, Wohlfahrt und so weiter. Und dann gucken wir mal. Und dann bin ich sicher, da kommt nicht raus, wir retten den hocheffizienten Verbrenner, wo keiner weiß, was es ist, und sagt, wie in Spanien, die haben einen Gesellschaftsvertrag geschlossen zwischen Politik, Automobilindustrie und Gesellschaft gesagt, wir müssen elektromobilisieren. Total. Spanien hat die zweitgrößte Automobilindustrie Europas und die sagen, Zukunft ist elektrisch, ist ja logisch, ist der Weltmarkt. Wenn wir jetzt nicht Heimatmarkt schaffen, werden wir abgehängt. Also gehen die nach vorne. Das müssten wir in Deutschland eigentlich auch tun.
Ja.
Und ich glaube, wenn man einmal das bisschen nüchterner anguckt, gerne auch in kleineren Runden ohne Kameras, dann kommen sehr viele Leute zu so einem Schluss. Dann ist nur noch die entscheidende Frage, wie kriegt es jetzt die Politik verkauft? Vor allem die Politik, die jahrzehntelang oder mindestens mal 10 Jahre lang gesagt hat, dass alles Bullshit ist. Das ist jetzt das Hauptproblem. Wie kommen die aus ihrer eigenen Erzählung wieder raus?
Ja.
Da müssen wir eine Brücke bauen.
Im Grunde genommen geht es also darum, dass wir tatsächlich dahin kommen, zu investieren und nicht nur von der Substanz zu leben und da den Common Ground zu suchen. Dann lass uns doch damit abschließen, wenn du Katharina Reiche und Ulf Poschert noch etwas mitgeben wolltest, was wäre es denn?
Darf ich die Frage wenden, weil ich glaube, Menschen, die so erkennbar einsichtsresistent sind, zu bearbeiten, ist vielleicht gar nicht effektiv. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir die Menschen erreichen, die selber ein bisschen zweifeln daran, ob das so sinnhaft ist, in Zeiten explodierender Energiepreise, fossil, also Öl und Gas, das Problem in der Energiewende zu suchen, mit den Leuten zu reden, die zu überzeugen. Ich glaube, da haben wir noch was zu gewinnen. Meine Sorge ist, dass du an solche Menschen wie ein Porsche oder auch die Frau Reich einfach überhaupt nicht mehr rankommst. Ich würde mir einfach wünschen, dass die einmal tief durchatmen und am besten hinter verschlossenen Türen sich einmal wirklich mit der Sache beschäftigen, mit Experten reden, die nicht nur deren Narrativ daher plaudern, weil sie vielleicht ein fossiles Geschäftsmodell haben, sondern sich wirklich da rein versenken. Und als zweites mit guten PR-Beratern überlegen, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, die wir selber uns hier herbei fabuliert haben, dass wir ja ohne Gesichtsverlust rauskommen. Wobei, geht auch so, du kannst auch bis zu einer Wahl eine Schuldenbremse einhalten und nach 500 Milliarden Schulden aufnehmen, geht ja offenbar auch. Würde ich mir wünschen, dass das bei der Energiewende auch geht.
Wir sind gespannt, wir bleiben optimistisch. Dabei hilft auch dieses Buch von Tim Meyer. Ich danke dir, dass du dabei warst.
Danke dir.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.